Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Die Entwicklung der amerikanischen Jugendkultur hat Mitte des vergangenen Jahrhunderts nicht nur die Geschichte der USA geprägt. Mit leichter Zeitverzögerung gelangte die Musik, der Lebensstil sowie die politischen Proteste, die diese Entwicklung prägten, nach Europa. Ohne Elvis, ohne die Bürgerrechtsbewegung, ohne die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg hätte es die sogenannten 68er hierzulande kaum gegeben. Am 27. Februar 1977 widmete sich der RIAS diesem Thema. Redakteur Richard Kitschigen stellte eine bunte Mischung aus Musik, Zitaten sowie Aussagen von Zeitzeugen zusammen.
Eine ganze Generation weit über die Grenzen der USA hinaus begann seit Mitte der 50er Jahre den Stimmen der ersten großen Barden der amerikanischen Gegenkultur zu lauschen. Aus den zu plötzlichem Ruhm gekommenen schäbigen Kaffeehäusern und Kneipen in Venice West, einer Vorstadt von Los Angeles, drangen Worte und Musikfetzen, deren suggestiv-hypnotischer Zwang eine ständig wachsende Zahl Jugendlicher dazu verführte, auszubrechen, sich auf den Weg zu machen, den rauschhaften Zustand einer nur geahnten Freiheit in der unmittelbaren Gegenwart zu erleben, auf die für sie gemachten Pläne zu verzichten, sich selbst zu entdecken.
On the Road, unterwegs, nannte Jack Kerouac sein 1955 erschienenes Buch, das erstmals das Lebensgefühl dieser Generation fassbar machte.
Wenn ich meine Augen schloss, war alles, was ich sehen konnte, die Straße, die sich in mich hineinspulte. Wenn ich sie öffnete, sah ich aufblitzende Baumschatten über den Boden des Wagens zucken. Es gab keine drinnen. Ich musste mich mit allem abfinden. Und Dean fuhr noch immer. Er dachte nicht ans Schlafen, ehe wir nach Chicago kämen.
Chicago, und daran lässt Kerouac keinen Zweifel, meint nicht die große Stadt in Illinois, sondern ein Ziel, das sich auf dem beschriebenen Weg immer weiter entfernt. Der rauschhafte Zustand des Unterwegsseins prägte den Beginn der amerikanischen Jugendbewegung in entscheidender Weise. Die endlosen Straßen Amerikas schienen sich zu öffnen. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Select the truth.
Die Unbestimmbarkeit des Zieles wurde zur großen Gefährdung der amerikanischen Jugendbewegung, die sich bald in Tausende von Gruppen aufspaltete und den erhofften Rausch mit immer härteren und gefährlicheren Mitteln zu erzwingen versuchte. Nach dem Schock des Zweiten Weltkriegs begann die Rebellion sprachlos. Die Musik schien das einzige Medium zu sein, in dem die stumme Generation der Nachkriegszeit sich ausdrücken konnte. Der Kult um die Schallplatte und die Stereoanlage begann. Musiker wurden Idole. Als Charlie Parker, wegen seiner Musik, die entgegen allen Gesetzen der Schwerkraft in die Höhe zu steigen schien, voller Verehrung The Bird, der Vogel genannt, starb, erschienen innerhalb weniger Stunden auf zahlreichen Mauern Harlems riesige Aufschriften. Bird lives.
Musik.
Der Jazz, die Musik der schwarzen Minorität, wurde zum Ausgangspunkt der Underground-Kultur, die später zu den zahlreichen Versuchen führte, eine Gegen- bzw. eine Jugendkultur zu schaffen.
Aber neben den zahlreichen Stimmen schwarzer Jazzmusiker begann einer immer mehr Zuhörer zu finden, der in der vertrauten Diktion der jungen Leute gegen die künstliche Ruhe aufbegehrte, gegen die übermächtige Vaterfigur Eisenhower rebellierte und die Unruhe einer ganzen Generation in verständliche Bilder zu fassen begann.
Ich will dir was sagen, Bruder. Ich habe ein neues Zuhause gefunden. Am Ende der Straße der Einsamkeit. Das Heartbreak Hotel.
Elvis. Und seine jugendlichen Zuhörer fühlten plötzlich die Enge ihres Lebens, empfanden den Wunsch auszubrechen. Heartbreak Hotel, wörtlich übersetzt das Herzeleid Hotel, wurde zu einer weiteren Chiffre im immer dichter werdenden Bilderkosmos der sprachlosen Generation.
Die 50er Jahre brachten den Aufstieg der Teenager als bisher unbekannte, jetzt aber ernstzunehmende Gruppe. Sie brachten gleichzeitig einen unverständlichen Anstieg der Gewalt. Die stumme Generation, die noch nicht zu ihrer Fähigkeit gefunden hatte, auszuformulieren, was sie bedrückte, entlud sich immer wieder in Orgien der Zerstörung. Der Film Rock Around the Clock mit der Musik Bill Haleys zog über den amerikanischen Kontinent ebenso wie quer durch die Großstädte Europas eine Schneise zerstörter Kinos. Bezeichnend ist auch der Protest der Jugendlichen, der sich gegen die ihnen aufgezwungenen Verhaltensweisen, Kleidungsgewohnheiten oder Haartrachten richtete. Die stummen Rebellen auf beiden Seiten des Ozeans versuchten immer wieder, sich durch eine betont andere Kleidung von der Masse der Squares, der Spießer, abzusetzen. Filmidole wie James Dean, Marlon Brando und der bizarre Aufführungsstil von Elvis Presley gaben Vorbilder, die sich weit über die Grenzen Amerikas hinaus schnell durchsetzten.
Die Rebellion der amerikanischen Jugend entzündete sich nicht in erster Linie am Protest gegen erfahrene Not und Diskriminierung. Es war eher eine wachsende Unzufriedenheit mit einer erstarrten Welt. Doch schon in den 50er Jahren begann, wesentlich beeinflusst durch einen die Integration in den Schulen erzwingenden Musterprozess, die Entdeckung der Unterprivilegierten im eigenen Land. Die Entdeckung der Schwarzen, der Chicanos, der Indianer. Fast war es so, als sei Amerika noch einmal entdeckt worden und diesmal von den Amerikanern selbst. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts, and all around me a voice was singing, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, I saw below me those golden valleys, this
land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As the sun was shining and I was strolling, and the wheat fields waving and the dust clouds rolling, as the fog was lifting, a voice was saying, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream.
Die amerikanische Jugend, deren Väter für die Demokratie in Europa gekämpft hatten, stellte plötzlich fest, dass die verbrieften Menschenrechte, Freiheit, Recht auf Bildung, Teilnahme am politischen Leben für einen Teil der Bevölkerung des eigenen Landes nicht zu gelten schienen. Überhaupt zeigte sich, dass Amerika, sobald man das verhüllende Zellophan entfernte, bei weitem nicht so einheitlich war, wie man immer angenommen hatte. Die Fiktion des Schmelztiegels Amerika zerbrach ebenso wie die gern benutzte Bezeichnung vom Land der Freien.
Es ist bezeichnend, dass die ersten politischen Aktivitäten der rebellierenden Jugendlichen sich auf die Minoritäten richteten. Und ebenso bezeichnend ist, dass das hier deutlich erkennbar werdende moralische Engagement sich nicht auf die Unterprivilegierten im eigenen Land beschränkte. Die protestierenden Jugendlichen nahmen sich nicht nur der Bürgerrechtsbewegung an, führten Freiheitsmärsche, Freedom Rides mit Wahlkampagnen durch, sondern engagierten sich ebenfalls im Peace Corps des Sergeant Shriver.
Die Wahl John F. Kennedys zum Präsidenten der Vereinigten Staaten erweckte bei einem großen Teil der opponierenden Jugend vorübergehend den Eindruck, als sei der erhoffte Zustand größerer gesellschaftlicher Mitbestimmung und der Verwirklichung der eigenen Ziele bereits eingetreten. Ein allgemeines nationales Aufbruchsgefühl, von Kennedy immer wieder beschworen, prägte seine Anhänger.
Wir predigen in der ganzen Welt die Freiheit und wir meinen es ehrlich und wir halten unsere Freiheit hier im eigenen Lande hoch. Aber wollen wir der Welt und was noch wichtiger ist, uns untereinander vielleicht sagen, dass unser Land ein Land der Freien ist, die Neger ausgenommen, dass wir keine Bürger zweiter Klasse haben, außer den Negern, dass wir kein Klassen- oder Kastensystem haben, keine Ghettos und keine Herrenrasse haben, die Neger ausgenommen?
Kennedy hatte die Präsidentschaft nur mit einer schwachen Mehrheit errungen. Innenpolitische Rücksichten, er befürchtete den Abfall der Südstaaten, beeinträchtigten die Konsequenz in seiner Bürgerrechtsgesetzgebung. Doch der moralische Appell, der hinter solchen Äußerungen stand, war nicht zu überhören. Für einen kurzen Moment schien es so, als sei die seit Jahrzehnten erhoffte Einigung zwischen Schwarz und Weiß möglich.
Als Kennedy 1963 von den Kugeln eines Attentäters getroffen wurde, folgte dem nationalen Aufbruchsgefühl die Ernüchterung. Zwar wurden von Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson 1964 neue Bürgerrechtsgesetze erlassen, die die Gleichberechtigung der Farbigen am Arbeitsplatz und in allen publikumsoffenen Einrichtungen gewährleisten sollten, aber im gleichen Jahr erhielt Johnson auch die Vollmacht zur militärischen Intervention in den seit langem schwelenden, zu Kennedys Zeiten aber in der allgemeinen Aufbruchseuphorie weitgehend übersehenen Konflikt in Südostasien. Die schleppende Verwirklichung der Bürgerrechtsgesetzgebung, die 1966 dazu führte, dass der bisher unter Führung Martin Luther Kings gewaltlos gebliebene Widerstand der Schwarzen sich militant veränderte, und die Zuspitzung des Konfliktes in Vietnam veränderten Zielsetzung und Selbstverständnis der amerikanischen Jugend.
In die Kennedy-Ära fiel auch die zunehmende Aktivierung einer immer größer werdenden Zahl von Jugendlichen, die den Aufbruch wörtlich nahmen und ihre Probleme sofort lösen wollten.
Seit den 60er Jahren begannen sie, ihre Schulen oder Universitäten zu verlassen und sich, noch immer in der Aufbruchsstimmung, die seit einem Jahrzehnt das Klima der Jugendkultur bestimmt hatte, der sofortigen Realisierung einer freien Gegengesellschaft zuzuwenden. Sie zogen auf der Hippie-Achse von den großen Städten des Ostens über Kansas City und Denver nach Kalifornien auf Straßen, deren Verlauf ihre Großväter schon 100 Jahre zuvor gefolgt waren. Haight-Ashbury, ein Stadtteil San Franciscos, wurde zum Mekka der Blumenkinder, der Jünger von Gewaltlosigkeit, Liebe und Konsumverzicht. Doch während die Blumenkinder von Haight-Ashbury noch in der Vorwegnahme der persönlichen Utopie eines schöneren Lebens ihre Erfüllung fanden, waren in der Universitätsstadt Berkeley, nur wenige Kilometer entfernt, ganz andere Töne zu hören.
Es wurde geredet und geredet, aber das Verbot der politischen Betätigung blieb bestehen. Wir hatten langsam die Nase voll. So kam es, dass eines schönen sonnigen Mittags Joan Baez sang, Mario Savio eine große Rede hielt und 1000 Leute in das Verwaltungsgebäude drängten. Um 4 Uhr morgens befahl der Gouverneur, ein liberaler Demokrat, den Polizisten von Oakland, das Gebäude zu räumen. 800 Personen wurden verhaftet, die größte Einzelaktion dieser Art in der Geschichte Amerikas. Der Anblick der Bullen auf dem Campus trieb alle, die bisher untätig zugeschaut hatten, die Professoren eingeschlossen, den Extremisten in die Arme. Die Studenten rächten sich mit einem Streik, der den gesamten Universitätsbetrieb lahmlegte. Wir untergruben die moralische Autorität der Universität. Die einzige Autorität, die es noch auf dem Campus gab, war das Free Speech Movement.
Größere Teile der akademischen Jugend und die Protestbewegung fand eigentlich nur auf den Schulen und Hochschulen wirkliche Resonanz, waren nicht mehr bereit, den anstehenden Problemen einfach den Rücken zu kehren und ihren ganz persönlichen Ausweg zu suchen. Die zunehmende Verschärfung des Krieges in Vietnam, eines Krieges, den es eigentlich gar nicht gab, konzentrierte die Opposition immer stärker auf die Forderung Stop the War. Holly Jane Rawlins, deren Schul- und Studienzeit in die zweite Hälfte der 60er Jahre fiel, erinnert sich an das allgemeine Lebensgefühl und die Ziele, die ihre Generation bestimmten.
Im Jahre 1964, als der Vietnamkrieg das Bewusstsein der Amerikaner einzudringen begann, war ich 14 Jahre alt. Meine Schulkameraden und ich sind mit diesem Krieg erwachsen geworden. Jeden Tag lassen wir in den Zeitungen, wie viele Amerikaner im Kampf gefallen sind, wie viele vietnamesische Kinder durch Napalm getötet, wie viele Dörfer von amerikanischen Bomben zerstört worden waren. Beim First March on Washington im Jahre 1965 waren wir noch etwas zu jung, um mitzuprotestieren. 1967, zur Zeit der Spring Mobilization, fühlten wir uns schon alt genug mitzumachen. Nach der Invasion in Kambodscha und der Erschießung von Studenten der Kent State University im Jahre 1970 durch die Nationalgarde waren Tausende von jungen Amerikanern bereit, sich bei Demonstrationen verhaften zu lassen. Wenn es etwas gab, was die amerikanische Jugend in den 60er Jahren politisch verband, dann war es der Protest gegen den Krieg. Zum ersten Mal fühlten wir uns unsere Stärke. Wir waren zwar nur eine Minorität innerhalb der Jugend, aber wir waren laut. Der Protest kam aus unseren Herzen. Leider sahen nur wenige von uns die ökonomischen und politischen Machtinteressen hinter Amerikas Intervention in Südostasien. Daher war der Protest moralisch begründet. Was hatten uns die Vietnamesen getan? Warum sollten wir töten? Warum sollten meine Brüder, meine Freunde, meine Landsleute in einem Krieg sterben, mit dem wir nichts zu tun haben wollten? Wir hassten den übersteigerten Ehrbegriff unserer Führer, die als die guten Uncle Sams die Welt von unseren sogenannten Feinden retten wollten. Wir protestierten gegen eine Regierung, die der Ungeheuerlichkeit des Krieges den Anschein des Normalen und Notwendigen zu geben versuchte. Kurz, wir weigerten uns, Völkermord an den Vietnamesen zu unterstützen, weil wir darin einen Mord an jegliche menschliche Solidarität sahen.
Protestmärsche und die Verbrennung von Einberufungsbefehlen, die Aktivierung aller künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten vom Protestsong bis zum Straßentheater, die immer entschiedenere Ablehnung der weit verbreiteten Einstellung, der Krieg in Vietnam geht uns eigentlich nichts an, und der ständige Versuch, die Grausamkeit des Geschehens in Vietnam den amerikanischen Landsleuten zu vermitteln, sie aufzurütteln, standen im Mittelpunkt aller Aktivitäten.
Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Die Lieder wurden politisch und die führenden Vertreter des Protestsongs, Bob Dylan, Joan Baez, Buffy St. Marie und Country Joe and the Fish, zeigten durch kompromissloses Eintreten für ihre Ziele, dass sie eine Trennung zwischen Kunst und Politik nicht mehr anerkannten.
Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs, I just don't want you to know I can see through your masks.
For the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charge, is not the way we put an end to war.
Come on, all you big strong men, Uncle Sam needs your help again. He's got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. So put down your books and pick up a gun, I'm gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn, next stop is Vietnam. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die.
Die Kraft des moralischen Appells beeinflusste auch außerhalb der USA Hunderttausende von Jugendlichen. Ob in London, Stockholm, Paris oder Berlin, der Widerstand gegen den Krieg in Vietnam bildete einen Brennpunkt, in dem die unterschiedlichsten Strömungen der amerikanischen und europäischen Jugendbewegungen sich verbanden.
Zu einer großen Konfrontation kam es im Jahr 1968 in Chicago. Angetrieben von der Überzeugung, dass die amerikanischen Politiker ihren moralischen Kredit verspielt hatten, versuchten die politisch gewordenen Hippies, die Yippies, wie sie sich nannten, die große Politik als abgekartetes Spiel, als Mummenschanz zu entlarven.
Ihr Protest gipfelte in der Aufstellung des Schweines Pegasus zum eigenen Präsidentschaftskandidaten. Pegasus, immer wieder von der Polizei in Gewahrsam genommen, erwies sich als eine Provokation, die das amerikanische Establishment nicht hinzunehmen bereit war. Tausende von Jugendlichen waren nach Chicago gekommen, um für ihre Ziele zu demonstrieren. Sie planten, im Lincoln Park zu übernachten. Doch Mayor Daley, der wegen seiner an zwielichtigen Affären reichen Regierungspraxis berüchtigte Bürgermeister, verbot den Jugendlichen, den Park nach 10 Uhr abends zu betreten. Bodo Rolka erinnert sich an die Stimmung des ersten Abends.
Chicago war seit Wochen mit Gerüchten erfüllt. Sich widersprechende Presseverlautbarungen, zahllose Ankündigungen und nicht zuletzt die Tatsache, dass bei einer nächtlichen Razzia in Old Town, dem Vergnügungsviertel Chicagos, ein junger Indianer von der Polizei unter ungeklärten Umständen erschossen worden war, hatten das Klima aufgeheizt. Für den Versammlungsraum und die Zufahrtswege waren extreme Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Am Tage vor Beginn der Convention hatten sich im Lincoln Park zahlreiche Jugendliche versammelt. Die Szene wirkte friedlich, zahlreiche Gruppen musizierten, überall klangen die A's und O's meditierender Gruppen. Diskussionen kamen kaum auf. Über den Antrieb zum Protest war man sich einig. Als es dunkel wurde, erschienen an der Umgrenzung des Parks die ersten Polizeiketten, die den Park zu räumen begannen. Ihre Silhouetten wirkten bedrohlich. Sie verweigerten jede verbale Auseinandersetzung und gingen langsam, aber unaufhaltsam vor. Den zurückdrängenden Jugendlichen standen plötzlich weitere Polizeiketten gegenüber, Schlägereien entstanden, Polizeiwagen wurden umgestürzt, die Situation wurde tumultarisch. Man glaubte, das Geräusch von Schüssen zu hören. Die auf den Straßen hilflosen Jugendlichen wurden gejagt, Musikinstrumente zerschellten.
Noch einmal wurde die amerikanische Nation schockiert, als im Jahre 1970 mehrere Studenten in Auseinandersetzungen mit der Polizei ums Leben kamen. Sie hatten an der Kent State University gegen die Ausweitung des Krieges auf Kambodscha protestiert.
Doch die Beendigung dieses Krieges, zu der sie so viel beigetragen hatte, die Rückkehr der kriegsgefangenen amerikanischen Soldaten aus Nordvietnam und die Begrenzung der amerikanischen Aktionen im asiatischen Raum vermittelten der amerikanischen Jugend nicht das Gefühl, einen Sieg errungen zu haben. Im Gegenteil, nach Vietnam kam Watergate, das Satyrspiel, das der Tragödie folgte.
Watergate war ein schwerer Schock für die moralisch engagierte Jugend. Sicher trug die Demaskierung Richard Nixons und seiner Berater entscheidend dazu bei, dass die amerikanische Jugend sich spontan von der Politik wieder abwandte. Noch heute bildet der Komplex Watergate einen der Kernpunkte für Diskussionen. Doch auch die wirtschaftliche Rezession zwang die Jugendlichen, die sich plötzlich der Grenzen der Überflussgesellschaft bewusst wurden, zurück in die Hörsäle.
Auch wenn an den amerikanischen Universitäten, von denen seit den frühen 60er Jahren jeder Protest ausgegangen war, heute eine mitunter fast beängstigende Ruhe herrscht, sind die Jahre des Aufbruchs, des Protestes und der Selbsterfahrung nicht spurlos vorübergegangen. Von Anfang an spielten in der amerikanischen Jugendbewegung, mehr und mehr überschattet vom Protest gegen den Vietnamkrieg, auch elementare Fragen des Zusammenlebens eine entscheidende Rolle.
Die Forderung nach Überwindung der heuchlerischen Sexualmoral Amerikas, der die Blumenkinder ihr Programm von Free Love entgegenstellten, hat auf beiden Seiten des Ozeans Sensibilität für Fragen geschaffen, die vorher kaum je offen diskutiert werden konnten. Das galt für Fragen des privaten Zusammenlebens ebenso wie für Bürgerinitiativen, Stadtteilarbeit und allgemeingesellschaftliches Engagement.
Last night I had the strangest dream I never dreamed before. I dreamed the world had all agreed to put an end to war. I dreamed I saw a mighty room. The room full of men, and the paper they were signing said,
they'd never fight again. And when the paper was all signed and a million copies made, they all joined hands and bowed their heads, and grateful prayers were prayed. And the people in the streets below were dancing round and round, and swords and guns and uniforms were scattered on the ground. Last night I had the strangest dream.
Last night I had the strangest dream.
I never dreamed before.
I never dreamed before.
I dreamed the world and all a dream.
I dreamed the world and all.
You put an end to all. I dreamed I saw a mighty room.
Die Lieder von Pete Seeger und Joan Baez, von Country Joe McDonald und vielen anderen Sängern und Gruppen hatten dazu gedient, die Jugendlichen für das gemeinsame Ziel, die Beendigung des Krieges, zu mobilisieren und zu begeistern. In diesen Protestsongs lebte die naive Freude der jungen Leute weiter, die sich in den 60er Jahren überall in Kalifornien, in Parks, vor den Schulen und Universitäten, zu sogenannten Free Concerts zusammengefunden und sich mit ihrer Musik identifiziert hatten. Doch die spontane Freude an der Musik wurde sehr bald von geschäftstüchtigen Veranstaltern kommerzialisiert.
Bis Ende der 60er Jahre galten die Beatles als unerreichbare Superstars. Ein Mythos wurde um sie gewoben, der den Chronisten der englischen Jugendkultur nach dem Zweiten Weltkrieg, Jeff Nuttall, zu fast hymnischem Lob hinriss, als er ihre Rolle bei der Herausbildung einer Gegenkultur beschreiben wollte. Seiner Meinung nach
waren die Beatles die bedeutendsten Katalysatoren bei der Entwicklung der Subkultur. Sie befreiten die Popwelt von ihrer unwissenden Befangenheit, von ihrer Gewalttätigkeit und dem stets vorhandenen Minderwertigkeitsgefühl. Mit ihnen verlor die Welt des Protestes ihre rechthaberische Monotonie und die Welt der Kunst ihre verlogene Ehrlichkeit. In ihnen spiegelt sich die Landschaft wider, aus der sie kamen. Eine Landschaft, in der die Verbindung von Kunst, Protest und Pop bereits in einem Mikrokosmos stattgefunden hatte und die der Welt ein Beispiel gab. Ein Jahr, nachdem die Beatles Liverpool verlassen hatten, besuchte Allen Ginsberg diese Stadt und nannte sie das Zentrum des Bewusstseins im menschlichen Universum.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Blue sea in the sky with diamonds. Blue sea in the sky with diamonds. Blue sea in the sky with diamonds. Ah, blue sea in the sky with diamonds. Blue sea in the sky with diamonds. Blue sea in the sky with diamonds.
Doch die Vorherrschaft der britischen Gruppen wurde 1967 auf dem Festival von Monterey gebrochen. Jetzt traten auch amerikanische Gruppen in der Publikumsgunst ganz nach vorn. Platz für den Tears, Santana, Chicago setzten sich durch. Vor allem aber Janis Joplin und Jimi Hendrix.
You come from front of my car when you're it and run. Tire tracks all across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right. So hard to get through to you.
Mit den neuen Stars am Himmel der Popmusik begann eine Kommerzialisierung der jungen Kultur in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß. Die Festivals von Altamont, Monterey und Woodstock, gedacht als Manifestationen eines neuen Lebensgefühls von Liebe, Freundschaft und Verständnis füreinander, verwandelten die Anhänger der Popmusik in bloße Teilnehmer an rituellen Massenveranstaltungen. Schon 1970, nur ein Jahr nach Woodstock, erinnerte sich die Los Angeles Free Press, eine Zeitung der Gegenkultur, voller Wehmut.
Es gab einmal eine Zeit, da wurden keine Festivals organisiert, weil sich Leute zum Beispiel in einem Park zusammentaten und ohne Geld für alle musizierten. Da kamen dann die richtigen Leute, um zu singen und zu tanzen, um Musik zu machen und auf eine Reise zu gehen. Damals gab es keine Rocker, keine Veranstalter, keine Geldinteressen, keine Polizei. Dann kam die Zeit der Kommerzialisierung. Dann kam Woodstock und damit wurde der Traum aller Kapitalisten wahr, noch mehr Geld mit dem Pop zu machen.
Mag der nostalgische Blick zurück auch die Anfänge allzu verklärt erscheinen lassen, immerhin hatte es schon damals das große Geschäft mit den Beatles und den Rolling Stones gegeben, so macht er doch die gewaltigen Veränderungen im amerikanischen Musikgeschäft deutlich. Einer der Promoter der neuen Musik, Bill Graham, der Besitzer der beiden amerikanischen Kathedralen der Jugendkultur, Fillmore East und Fillmore West, resignierte im Jahre 1971. Als er seinen Entschluss bekannt gab, seine beiden Konzerthäuser zu schließen, begründete er ihn so.
Als wir 1965 begannen, verbündete ich mich mit Musikern und ließ sie auftreten. Heute sind es Angestellte und Aktienbesitzer, nur dass sie zufällig lange Haare tragen und Gitarre spielen können. Rockmusik wird so etwas wie General Motors, wie Pacific Gas and Electric.
Graham berichtete weiter, der Manager einer Spitzengruppe habe unlängst zu ihm gesagt: Bill, erwartest du wirklich, dass meine Gruppe für nur $50,000 pro Woche spielt? Damit sei für ihn die Sache zu Ende gewesen. Grahams kurzer Kommentar lautete nur: Mir langte es.
Während sich die neuen Musikstars in den Villen der fast vergessenen Hollywood-Größen niederließen, begann das Geschäft mit den schwarzen Scheiben immer hektischer zu werden.
In einem Bericht über die Welt der Popmusik fühlte sich die Zeitschrift Time verpflichtet, ihre Leser darüber aufzuklären, dass das Wort relevant seit Jahren ein Kernbegriff für das eigentliche Anliegen der Jugend- oder Gegenkultur in der Welt der Musik nur noch verkäuflich bedeutete. Ein Jahr später stellte Newsweek fest, dass nur noch eine Botschaft das Musikgeschäft bestimmte. Pop Music is Big Business, das ganz große Geschäft. Das galt nicht nur für die Musiker und Plattenfirmen, sondern auch für den kommerziell ausgerichteten Rundfunk in den USA. Die sogenannten Underground-Stations, die der Popmusik vor einem Jahrzehnt zum Durchbruch verholfen hatten, beugten sich zunehmend dem Diktat der Plattenfirmen und der Werbeindustrie. Anfangs unter den Bannern Underground und Anti-Establishment kümmerten sie sich wenig um die geltenden Konventionen und brachten mitunter ganze Langspielplatten ohne Unterbrechung. Heute hingegen, so stellte Newsweek 1974 fest, unter dem doppelten Druck von Werbezeit und Hitlisten haben sich auch diese Stationen der Begrenzung auf 2,5 Minuten maximaler Sendezeit pro Nummer angeschlossen, was für die Musiker wiederum einen neuen Zwang zur Uniformität bedeutet.
Aber den inneren Gesetzen des Showbusiness folgend, in das die Jugendkultur mehr und mehr eingegliedert wurde, vor allem seit amerikanische Fernsehanstalten Anfang der 70er Jahre erkannt hatten, dass Rockshows in der Publikumsgunst ganz oben rangierten, geriet noch die nostalgische Erinnerung an die Anfänge und die Erfahrung vom Untergang, wenn nicht gar vom Tod der Musik zu einem Superhit.
Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye. singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, how do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I
die amerikanische Jugendkultur. Das gleiche gilt für die zahlreichen europäischen Bewegungen, die parallel zu ihr oder unter ihrem Einfluss, aber immer in einem Prozess wechselseitiger Beeinflussung entstanden, hat höchst unterschiedliche Resonanz gefunden.
Überschwänglich gepriesen wurden ihre künstlerischen Erfolge, ebenso wie ihre Entdeckung neuer Entfaltungsmöglichkeiten, zusammengefasst unter dem Slogan von der neuen Sensibilität, von der Kritik anfangs enthusiastisch begrüßt. In dem Moment aber, wo sich aus der diffusen Masse spezifische, präzise Stimmen auch politisch zu artikulieren begannen, häufig sehr kategorisch zurückgewiesen. Bezeichnend für diese Akzeptierung der emotionalen Heilsbotschaft und die traditionelle Abkehr von der sich anbahnenden Politisierung ist zum Beispiel die Einschätzung der Gegenkultur durch Theodore Roszak, einen der ersten Kritiker der amerikanischen Szene.
Im Milieu der Gegenkultur,
so seine allgemeine Würdigung,
entwickeln sich alternative, aber äußerst ungesicherte Zukunftsansätze. Zugegeben, die Alternative trägt grellbunte Kleider. Sie hat Anleihen bei den verschiedensten und seltsamsten Quellen gemacht. Bei der Tiefenpsychologie, bei Resten linker Ideologien, bei östlichen Religionen, dem romantischen Weltschmerz, bei anarchistischer Gesellschaftslehre, beim Dadaismus, bei amerikanisch-indianischer Überlieferung und, wie ich glaube, bei Zeiten überdauernder Weisheit. Sie scheint mir jedoch das Einzige zu sein, was wir der endgültigen Verfestigung einer Alleinherrschaft von Technokraten entgegenzusetzen haben, in der wir durch kunstvoll geknüpfte Fäden an eine Form der Existenz gebunden wären, die uns völlig von all dem entfremden würde, was das menschliche Leben seit je zu einem lohnenden Wagnis gemacht hat.
Der für Amerika weitgehend repräsentativen Stimme Theodore Roszaks stehen zahlreiche Äußerungen europäischer Vertreter der neuen Linken gegenüber, die sich im extremen Gegensatz dazu über die Theorielosigkeit der amerikanischen Protestbewegung äußern und immer wieder dazu neigen, die ganze amerikanische Jugendkultur, obwohl sie unbestritten entscheidend zu den Protestbewegungen in Europa beigetragen hat, als bürgerlichen Eskapismus, als Fluchtbewegung aus der Wirklichkeit abzuwerten. Tatsächlich hatte die amerikanische Protestbewegung, in die die Jugendkultur mündete, vorwiegend einen gefühlsmäßigen Charakter. Sie entzündete sich an der Unzulänglichkeit der eigenen Glückserwartung, schärfte ihr Auge an der Situation der Unterdrückten im eigenen Land und in den traditionell unterdrückten Kolonialländern, aber ihr eigentlicher Antrieb war stets ein moralischer Rigorismus, der in den europäischen Ländern weitgehend auf Verständnislosigkeit stieß. Ein Indiz für diese moralisierende Tendenz ist zum Beispiel die Tatsache, dass die Jesus-People-Bewegung, also der völlige Umschlag des realitätsgebundenen Protests in eine jenseitige Glückserwartung, in Europa wesentlich weniger Anhänger fand als in den USA. Dort vollzog sich, auch unter dem Einfluss der traditionellen Adventisten- und Wiedererweckungsgemeinschaften, ein dramatischer Umschlag von Aktivismus in die völlige Unterordnung unter ein rigoroses Regiment und es dem Leben des Einzelnen gegenüber der jenseitigen Glückserwartung keine Bedeutung mehr zusprach.
Jesus Christ, Jesus Christ, who
Blickt man heute nur wenige Jahre später auf die amerikanische Jugend zurück, die die ganze Welt in Atem hielt und den Beginn eines neuen Zeitalters signalisierte, dann findet man nur noch klägliche Reste. Nicht nur das Drogenproblem ist inzwischen seiner, wie man es damals oft nannte, emanzipatorischen Funktion entkleidet, zu einem Problem der Polizei geworden. Auch die, wie es Rosick formulierte, Anleihen bei Zeiten überdauernder Weisheit, also die Hinwendung zu fernöstlichen Meditationen und Glaubenslehren, leben heute nur noch in Unterhaltungssendungen des Fernsehens weiter. Kung Fu ist ein bezeichnender Ausdruck für die Kommerzialisierung der erträumten Gegenwelt. Zwar werden Allen Ginsberg und seine Freunde weiter wie kostbare Antiquitäten durch die etablierten Kulturfestivals geschleust, die amerikanische Jugend aber lebt wieder in Schulen und Hörsälen.
Das Resümee könnte traurig stimmen. Und es ist sicher kein Zufall, dass über der kommerziellen Nostalgie, die sich in Filmen wie American Graffiti, The Last Picture Show oder Woodstock-Reprisen ausdrückt, immer ein Hauch echter Traurigkeit liegt. Die Alternative in ihren grellbunten Kleidern, mit ihren extremen Forderungen, ihrer Ungeduld, ihrer mitunter fast uneinlösbaren Lebensfreude, ist museal geworden. Der Wunsch, alle Probleme sofort und endgültig zu lösen, ist hinter sich selbst zurückgefallen.
Doch trotz Rezession, verstärkter Anpassung und wiedererwachendem Engagement für die Probleme von gestern leben viele Impulse aus der amerikanischen Jugendbewegung weiter. Konsumverzicht und Ausflippen, Blue Jeans und Schlafsack, diese einfachen Begriffe sind heute in Teilen der Welt zu Symbolen geworden, wo man nie einen Einfluss der amerikanischen Vorbilder vermutet hätte. Wenn Plenzdorf seinen Helden in den neuen Leiden des jungen W., einem Stück aus der DDR, in eine hymnische Lobpreisung der Blue Jeans ausbrechen lässt, oder Rolf Richter, die Heldin seines Romans »Die Reise nach Jaroslav« mit Jeans, Schlafsack und einem Bändchen Hemingway in der Tasche an die Autobahn stellt, wird deutlich, welche Impulse sich als lebensfähig erwiesen haben. Ist auch der Anspruch weggefallen, so bleibt doch die Unruhe einer Jugend, die das Wertsystem ihrer Väter abweist und versucht, sich selbst gerecht zu werden.
Musik, Literatur, Kunst und Selbsterfahrung bleiben weiter Dimensionen, innerhalb derer sich der Traum einer Minderheit verwirklicht. Daran können weder die in der ganzen westlichen Welt nachweisbaren Tendenzen zu einer mitunter übergroßen Anpassung noch die aus den unterschiedlichsten politischen Richtungen kommenden Nekrologe auf den schönen Traum einer Gegengesellschaft der Jugend etwas ändern. Das Bild vom Fluge in die Utopie, vorweggenommen in der Musik Charlie Parkers und tausendfach variiert in den unterschiedlichen Forderungen der stürmischen Jahre von 1960 bis 1970, hat seine Attraktivität und Suggestionskraft nicht verloren.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hörten Unterwegs nach Utopia. Amerikanische Jugend zwischen Pop und Protest. Erstsendung im RIAS am 24.02.1977. In der kommenden Woche widmen wir uns an dieser Stelle der großen Schauspielerin Tilla Durieux. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik